Willkommen zum DZ Research Podcast. Aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
We're thinking in terms of 25% on Mexico and Canada because they're allowing vast numbers of people. Canada's a very bad abuser also. Vast numbers of people to come in and fentanyl to come in. I think February 1st.
Ja, das waren die Worte Donald Trumps, der zum Zeitpunkt seiner Amtseinführung in der vergangenen Woche erneut seine Drohungen wiederholt hat, dass er zum 1. Februar 25% Zölle auf alle Güter aus Mexiko und Kanada erheben will. Ob der Präsident diese Drohungen wahrmacht, bleibt sicherlich abzuwarten, aber klar ist, dass insbesondere auch Mexiko sehr stark im Fokus seiner Politik steht. Da geht es natürlich auch um das Thema Einwanderung. Welche Auswirkungen all dies auf Mexiko, die Wirtschaft und auch die Währung hat und wie realistisch Trumps Pläne sind, darüber spreche ich heute mit meinen Kollegen Alexander Buro und Stefan Grothaus. Mein Name ist Sonja Marten, Leiterin Research Devisen und Geldpolitik. Ja, dann herzlich willkommen ihr beiden bei mir im Studio.
Hallo Sonja.
Hallo.
Heute mal ein Gast aus Düsseldorf dabei, Stefan. Sehr schön. Und wir haben natürlich ein super aktuelles Thema. Wir haben schon letzte Woche einen Podcast zu dem Thema Trump gemacht. Da ging es aber eher um die Frage, wie es mit dem US-Dollar weitergeht. Heute sprechen wir über Mexiko und Kanada. Im Einspieler haben wir schon gehört, er hatte nochmal gedroht, 25% Zölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada zu erheben. Ab dem 1. Februar hat er gesagt. Wie realistisch ist das überhaupt?
Ja, also er hat das so erzählt, dass er das weiterhin plant mit den 25% Zoll auf mexikanische und kanadische Güter. Wir können aber so ein bisschen hoffen, dass das so nicht kommen wird, denn in den schriftlichen Unterlagen, die das Weiße Haus veröffentlicht hat zu dem Thema, da stehen diese Zölle noch nicht drin. Also weder mit dem Datum 1. Februar noch mit der genauen Höhe von 25%. Was da aber sehr wohl drin steht, ist, dass es jetzt Untersuchungen geben soll. Also zum einen, wie sich das Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko auf die Beschäftigung in den USA auswirkt und ob es sich lohnt für die USA quasi in diesem Abkommen weiterhin drin zu sein. Und das zweite ist dieses Thema eben, wie viele Migranten kommen eigentlich über die Grenze in die USA und wie viel Drogen. Und das ist ja immer was Trump da eben auch den Ländern da vorwirft, dass sie das zulassen und deswegen möchte er sie bestrafen. Also insofern, die Untersuchung wird es geben. Dazu erwartet dann der Präsident einen Bericht. Diese Berichte, die sollen bis zum 1. April kommen. Und dann soll es Handlungsempfehlungen geben. Also insofern so eine bisschen zweigeteilte Sache. Zum einen, man kann ein bisschen hoffen, es gibt noch Zeit bis zum 1. April, da kann man auch verhandeln. Andererseits diese Handlungsempfehlungen, das dürften ganz klar Zölle sein.
Was ja wahrscheinlich ziemlich drastische Folgen haben würde. Die Amerikaner beziehen ja viele Waren aus Mexiko und Kanada. Fangen wir vielleicht mit Kanada an. Wie wären die Auswirkungen da? Lustig fand ich auch den Vorschlag, dass ja Kanada der 51. Bundesstaat Amerikas werden könnte. Ja. Das wird den Amerikanern, den Kanadiern, glaube ich, nicht gefallen haben.
Ja, also diese Zolldrohungen, die haben natürlich schon ein großes Risiko für Kanada. Und zwar in zwei Gesichtspunkten. Einmal wirtschaftlich natürlich, also etwa 3/4 der kanadischen Exporte gehen in die USA. Also da ist man schon sehr abhängig. Und diese Exporte, die repräsentieren auch 20% rund vom kanadischen BIP. Also so viel steht da im Grunde auf dem Spiel. Insofern fürchtet man da natürlich ganz krasse Auswirkungen wirtschaftlich und versucht natürlich, das immer wieder abzumildern. Und das Zweite ist natürlich eine politische Dimension, weil in Kanada momentan, ja, Trudeau ist zurückgetreten, es stehen Neuwahlen an, wahrscheinlich im Frühjahr, und die konservative Partei führt da, also die
sehr
Opposition,
deutlich, ne?
Sehr deutlich. Und insofern, wenn jetzt auch noch Zölle kommen und das Trudeau noch angelastet wird, dass er das nicht verhindert hat, dann könnten die Konservativen da noch stärker werden und zumindest einen näheren Kurs an Trump suchen. Insofern versucht die aktuelle Regierung in Kanada so ein bisschen Trump auszubremsen. Sie betonen immer wieder, im Vergleich zu Mexiko ist das eine ganz andere Situation. Deutlich weniger Migranten, die über die kanadische Grenze kommen, deutlich weniger Drogen, die da kommen. Und auch das Handelsbilanzdefizit der USA gegenüber Kanada ist längst nicht so groß wie gegenüber Mexiko. Also insofern versucht man da scheinbar so ein bisschen Mexiko auch den schwarzen Peter zuzuschieben.
Gut, das ja, da passt ja, gutes Stichwort Mexiko. Ich nehme an, der Anschluss an die USA ist für Mexiko keine Option, Stefan?
Zumindest von Seiten der USA nicht. Mexiko, also die mexikanische Präsidentin, hat auch als Antwort auf den Vorschlag von Trump, den Golf von Mexiko, Golf von Amerika zu nennen, doch vorgeschlagen, den gesamten Südwesten der USA als Amerika Mexicana zu bezeichnen, was historisch ja durchaus relevant richtig ist. Das war alles mal Teil der Mexikos bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber das war, naja, eher eine lustige Retourkutsche gegenüber dieser Benennung. Und ich weiß nicht, ob das taktisch so klug ist, sich über Trump lustig zu machen. So ein bisschen haben die Vorwürfe von Trump ja doch Hand und Fuß. Also ein Teil seiner Vorwürfe beinhaltet, dass China Mexiko als Standort nutzt, um die Beschränkungen, die die USA erhoben hat gegenüber China, auszuhebeln. Und das sieht man auch ganz klar in den Zahlen. Also das Handelsbilanzdefizit der USA gegenüber Mexiko nimmt deutlich zu. Also der Überschuss dann umgekehrt gesehen von Mexiko gegenüber den USA. Gleichzeitig nimmt das Defizit Mexikos gegenüber China auch zu. Das heißt also, viele Produkte kommen aus Mexiko, werden dort in irgendeiner Form weiterverarbeitet und wenn es nur verpackt ist, und werden dann in die USA geschickt. Das ist also, das geben die Zahlen her und das ist so. Ist übrigens nicht nur mit chinesischen Dingen so. Auch das Defizit Mexikos gegenüber den EU-Staaten oder anderen asiatischen Staaten nimmt zu. Das ist einfach das Wirtschaftsmodell Mexikos, als Standort für die Industrie zu dienen, um in den USA Absatzmärkte zu finden. Das ist deren Wachstumsmodell. Das ist natürlich jetzt gefährdet und Mexiko ist ja noch abhängiger als Kanada. Also da gehen über 80% der mexikanischen Exporte gehen in die USA. Und das steht natürlich jetzt alles im Feuer und von daher tut Mexiko alles, um die USA zu oder Trump jetzt zu beruhigen. Und schon in der ersten Amtszeit hat der damalige mexikanische Präsident López Obrador die Migration deutlich begrenzt, sprich den Zug, der ja hauptsächlich zum einen aus Mexiko, aber eben auch über Mittelamerika an die Westgrenze.
Durch Mexiko, ne?
Durch Mexiko. Den hat damals López Obrador schon deutlich begrenzt. Das war erheblich weniger geworden zu der Zeit, zu Trumps erster Amtszeit. Und das wird jetzt auch die mexikanische Regierung mit allen Mitteln versuchen. Ob das immer gelingt, ist eine andere Frage. Und bei den Drogen ist da sicherlich, sind da noch größere Fragezeichen zu stellen.
Ja, ich meine, das Thema Migration, du hattest es ja vorhin auch schon mal angesprochen, steht natürlich sehr im Vordergrund. Da werden ja aktuell wüste Drohungen ausgesprochen, dass Leute jetzt quasi en masse irgendwie deportiert werden sollen. Ich nehme mal an, für Kanada ist es nicht ganz so ein großes Thema wie für Mexiko.
Also, ja, definitiv.
Ja, klar. Also für die Kanadier, aber ich, Mexiko wäre es natürlich ein Riesenthema, wenn das jetzt tatsächlich passiert. Ne?
Das ist richtig. Illegale Migranten oder illegale Bewohner in den USA, wie der Name schon sagt, ist schwierig statistisch zu erfassen. Es gibt da Schätzungen, dass es in den USA etwa 11 Millionen Personen ohne Aufenthaltsgenehmigung gibt, davon etwa 5 Millionen Mexikaner. Wenn die jetzt alle zurückströmen müssten, das wäre schon sehr erheblich. Viele behaupten, das ist gar nicht realistisch. Naja, man muss dann mal in die Historie gucken. In den 50er Jahren gab es schon mal ein Abschiebeprogramm unter dem Schlagwort Redback. Das waren damals etwa 1 Million Personen, die aus den USA nach Mexiko abgeschoben wurden. Das hat erhebliche humanitäre Konsequenzen gehabt. Teilweise waren auch unberechtigt abgeschoben worden. Also die ganzen Problematik, die man sich vorstellen kann. Also von daher ist das jetzt nicht völlig...
ohne Präzedenz, meinst du,
ja. Ja, und das hätte natürlich massive Folgen. Zum einen für Mexiko, als plötzlich kommen, man weiß es nicht, nehme ich mal einfach mal an, auch wieder über 1 Million Menschen in das Land. Das würde den Arbeitsmarkt belasten, die Löhne dort drücken. Andererseits natürlich für einen gewissen Nachfrageschub sorgen, weil die Leute ja irgendwas nachfragen. Preise könnten steigen. Es wäre also erstmal eine kurzfristige Verwerfung, die alle Politikbereiche betreffen würde. Also fiskalpolitisch hat Mexiko da eigentlich wenig Spielraum, um dämpfend oder helfend einzugreifen. Man baut schon Übergangslager. Man will den abgeschobenen Guthabenkarten über 2000 Peso geben, damit die weiter in ihre ursprüngliche Heimat zurückkehren. Das sind meistens die ärmeren Gegenden Mexikos im Süden. Also es würde deutliche Folgen haben in Mexiko. Auch allerdings auch in den USA, darf man nicht vergessen.
Ich wollte gerade sagen, also für die Amerikaner ist es ja so, viele dieser illegalen Einwanderer, die sind ja auch dann in gewissen Bau unter anderem tätig etc., die fallen dann ja alle weg und der amerikanische Arbeitsmarkt ist ja, wie wir wissen, ohnehin recht eng. Das wird ja auch für den amerikanischen Arbeitsmarkt, hätte das ja auch Auswirkungen.
Ja, also da wäre noch die Hoffnung, dass zum Beispiel Elon Musk da noch eingreift und vielleicht dafür sorgt, dass es mehr legale Visa gibt. Zumindest für die Leute, die eben schon lange da sind, schon lange da arbeiten, Steuern vielleicht zahlen. Das wäre so die Hoffnung, weil sonst fehlen natürlich viele Arbeitskräfte und die Arbeitslosigkeit ist schon niedrig in den USA. Also insofern geht ja auch davon ein Inflationsrisiko aus.
Ja, absolut. Und dann kommt ja on top, kommt ja noch, wir haben es jetzt noch gar nicht angesprochen, aber wenn jetzt Trump zum Beispiel tatsächlich Zölle auf Güter aus, bleiben wir mal Mexiko ganz kurz, erhebt, das sind ja auch viele Autos, die aus Mexiko kommen, die werden alle teurer. Ich sage immer, die ganzen Trump-Wähler, die Pickup-Trucks fahren, die werden sich umgucken, wenn diese Pickup-Trucks auf einmal teurer sind. Also auch da droht ja durch diese Politik ein Inflationsschub, während Trump ja gleichzeitig sagt, dass er die Inflation senken will. Das passt nicht 100% zusammen, würde ich mal behaupten.
Ja, also wir rechnen ja auch weiterhin für die USA jetzt mit einem Inflationsschub, dass da die Inflation vielleicht nochmal so auf 3,5% ansteigen könnte, so in die Richtung, und dann da auch auf dem Niveau eine ganze Weile bleiben könnte. Also insofern, und ich denke, das ist weiterhin auch realistisch. Also wie gesagt, das Programm von Trump gibt ja auch jetzt vor, diese Untersuchung anzustellen und ernsthaft dann, wenn man was in der Hand hat, womit man diese Zölle argumentieren kann, dann wird es auch welche geben. Also wir rechnen da weiterhin eher so mit einem Zollsatz so von 10%, jetzt auch gegen Mexiko, gegen Kanada. Die werden wahrscheinlich dann nicht ganz ausgenommen.
Dann hat er noch eine Sache angesprochen, das ist ja diese mögliche Einordnung von Kartellen als Terrororganisationen. Das hat mich jetzt auch etwas überrascht, ist ein bisschen exotisch vielleicht. Was bedeutet das dann, wenn man das macht?
Da denkt man erstmal, hat das wirtschaftliche Folgen? Ja, doch, hat es. Man muss schauen, Kartelle würde man sofort an Mexiko denken. In der offiziellen Verlautbarung sind allerdings nur zwei Gruppen aus El Salvador und Venezuela angesprochen worden, also namentlich erwähnt. Die mexikanischen Kartelle kennt man ja eher aus Netflix-Serien oder anderen Dingen. Aber sie haben eine Relevanz, das darf man nicht unterschätzen. Also es gab eine Umfrage im letzten Jahr der amerikanischen Handelskammer in Mexiko. Demnach sind 6 von 10 Unternehmen irgendwie kriminellen Aktivitäten ausgesetzt und 13% haben sogar gesagt, dass in irgendeiner Form das organisierte Verbrechen Kontrolle über ihre Absatzmärkte hat. Wow. Das ist schon sehr relevant. Das ist relevant. Und wenn eine Organisation als Terrororganisation klassifiziert wurde, dann dürfen US-Amerikaner keine Geschäfte mit denen machen und auch nicht indirekt. Das heißt, viele Unternehmen, die in Mexiko tätig sind, müssten ihre Tätigkeit massiv reduzieren, sonst würden sie eventuell persönliche Konsequenzen sehen. Also das geht ja bis zu Gefängnisstrafen und das hätte dann auch massive wirtschaftliche Folgen. Nicht nur, also vor allen Dingen natürlich für Mexiko, zum Teil auch für die USA. Das dürfte sicherlich auch der Hintergrund gewesen sein, dass Trump das bisher in seiner ersten Amtszeit hatte, der auch schon mitgespielt mit diesem Gedanken. Damals hat er es nicht gemacht. Jetzt scheint das etwas akuter zu werden. Man muss das im Hinterkopf behalten. Das ist ein Thema, was noch kommen könnte, ja.
Ja, das ist dann hat Compliance ein Field Day, weil das ist ja dann man das ähnlich, wie wir das bei den Sanktionen mit Russland erlebt haben, ja. Dass natürlich auch am Anfang erstmal wahnsinnig große Unsicherheit darüber herrscht, mit wem man jetzt noch Geschäfte machen darf oder auch nicht und da im Notfall ja auch übervorsichtig sein muss. Also wir haben sicherlich alle am Anfang der Woche uns das angeschaut. Es gab wahnsinnig viele Dekrete, viele Sachen, die er gesagt hat, die er in den Raum geworfen hat. Gut, damit war ja zu rechnen. Der Finanzmarkt hat bislang, muss man sagen, ja relativ entspannt reagiert. Also wir hatten ja, wie gesagt, letzte Woche über den Dollar gesprochen. Da kann man sagen, oder Euro-Dollar, da hatten wir sogar ein bisschen eine Korrektur. Aber auch insgesamt ist das, die Stimmung ist nicht schlecht.
Das ist richtig. Ich wundere mich zum Teil, ja. Also wenn man jetzt den Zeitraum seit der Wahl anschaut, welche Währungen haben verloren? Da waren es jedenfalls nicht unsere beiden Währungen, der CAN-Dollar und der mexikanische Peso gehörten nicht zu denen, die besonders verloren haben. Der Euro hat mehr verloren als diese beiden Währungen. Das überrascht ein wenig. Beim CAN-Dollar könnte man sagen, Aussicht auf eine wirtschaftsfreundliche Regierung hilft. Das hat man in Mexiko nicht. Dort steht die Zolldrohung und die Drohung mit den Migranten. Und da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass die Finanzmärkte da vielleicht ein bisschen blauäugig sind. Da kann also durchaus noch ist ein gewisses Risiko. Und ja. Man weiß auch nicht, wie die Geldpolitik reagieren soll auf diese ganzen Herausforderungen. Das ist ein gewisses Problem. Wird man expansiv, um die konjunkturellen Belastungen aufzufangen? Das wäre vielleicht ein Thema für Kanada als etablierte Notenbank. Für Mexiko als Emerging Market wäre das eher kritisch. Das würde den Peso massiv belasten.
Ja, ich glaube, das Problem ist so ein bisschen insgesamt, dass der Finanzmarkt vielleicht auch irgendwann noch nicht so richtig weiß, was er damit anfangen soll. Weil viele Dinge stehen im Raum, bei vielen Dingen wissen wir noch nicht. Alex, du hast es ja auch vorhin gesagt, jetzt mit diesem Zolldrohung, jetzt wird erstmal untersucht und dann müssen wir abwarten und dann im April wissen wir vielleicht mehr und dann wird vielleicht noch was verhandelt. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein Wait and See und man verfolgt jetzt Social Media und schaut, was an Meldungen so reinkommt. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch beiden für diese sehr interessanten Einblicke. Ihr seid jederzeit herzlich wieder willkommen.
Danke, danke. Wir werden am Ball bleiben.
Ja, ich bin mir sicher, wir werden noch öfter miteinander sprechen in den nächsten 4 Jahren. An unsere Zuhörer, vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Wir hoffen, dieser Podcast hat Ihnen gefallen und freuen uns natürlich über ein Abo und eine Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie wie immer in den Shownotes.